Meine Damen und Herren, letzter Programmpunkt des heutigen Vortrags- und Podienmarathons. Und jetzt hat sich endlich die Spreu vom Weizen getrennt. Ja. Jetzt sind nur noch die harten Leser hier, die an Welterschließung Interesse haben. Und deswegen sprechen wir jetzt über Romane, seltene Bücher und schwierige Übersetzungen. Ja, Erik, hast du ja auch noch was beizutragen?
Gewiss. Also der Auftrag war ja, heute mal über die Neuaufstellung des Verlag Antaios zu reden, der schon viel in Belletristik gemacht hat, aber irgendwie erst so im Zuge unserer Literaturgespräche dazu fand, dass man vielleicht ungehobene Schätze präsentieren sollte. Und dazu diente er die Meander-Reihe. Das war so der erste Aufschlag.
Das ist so, Experiment. Finden wir 600 Leser, die, wenn sie nur von zwei Titeln wissen, dass sie erscheinen werden, darauf vertrauen, dass wir 8 weitere Titel ausgraben, die so gut sind, dass sich der Einsatz von relativ viel Geld pro Buch lohnen wird. Weil man leinengebundene Bücher handschriftlich durchnummeriert von seltenen Autoren bekommen würde. Und die Rechnung ist aufgegangen.
Das Vertrauen in deine Auswahl war so unglaublich groß, dass die Leute einfach gesagt haben, scheiße, diese 10 Bände wären einfach geil. Und da, so ja, war es doch auch.
Das ist jetzt, also geil ist was anderes, weißt du. Das sind einfach schöne, gute Bücher. So, und wir haben beispielsweise mit Jochen Klepper begonnen, mit seinem Kriegstagebuch. Und ich will jetzt nur auf 3 kurz hinweisen, die sind ja sowieso alle nicht mehr erhältlich. Also das heißt, sie sehen jetzt Bücher, die sie nicht mehr erwerben können.
Den Mund wässrig machen.
Ja, und das sind einfach Entdeckungen. Gerd Geisers Schiff im Berg, dann die Erzählungen von Helmut H. Schulz, den wir noch kennenlernen durften. Der ist ja verstorben dieses Jahr im Frühjahr. Ganz alt, mit über 90 und ein blendender Erzähler, der in der DDR gewisse Erfolge hatte und seltsamerweise auch erscheinen konnte, was man, wenn man diese Romane liest, kaum glauben kann. Und dann eben, und das ist jetzt dann das schöne Beispiel, kam ein Leser nach den Literaturgesprächen, die wir geführt haben, auf uns zu und sagte, ob wir denn im Zusammenhang mit diesen Kriegstagebüchern und diesem gewissen Fevel, den er gemerkt hat, an guter Kriegserzählung, also was ja vor allem eben Horst Lange dann war, ob wir Richard Hasemann kennen, kannten wir nicht. Er empfahl es, wir lasen und druckten nach. Und auch das ist eine dieser Entdeckungen, die unsere Arbeit auch für uns selbst so schön macht, dass wir ja jetzt nicht aus diesem reichen Bestand dessen, was alle kennen, schöpfen und neu auflegen irgendwie, sondern wirklich selbst als Leser, und jetzt würde ich mal sagen, wir sind alle 3 wirklich erfahrene Leser mittlerweile, Neuentdeckungen machen können, von denen man eigentlich nicht glaubt, dass die einem als erstens Germanistikstudent oder Germanist und zweitens als an Kriegsliteratur interessierter Leser entgehen konnten.
Also darf da vielleicht ein, ich bin kein Germanist und
Archäologe.
Leser. Genau. Und es war ja nicht so, dass wir uns über alle Sachen sofort einig wären. Also nee. Wir kommen ja später noch zu den neuen Bänden. Da gab es ja durchaus zunächst unterschiedliche Auffassungen. Aber die Kunst ist natürlich, ein Buch zu finden, was qualitativ richtig hochwertig ist und zum anderen in unseren Kanon passt, also so rein ideologisch. Also ich meine jetzt nicht, wir tolerieren keine schlechte Literatur, die unsere Meinung teilt, ja, darum geht es nicht, sondern es muss beides zusammenkommen und die dann noch frei gewissermaßen ist, also die man drucken darf. Ja. Weil wir haben auch lustige Erfahrungen gemacht mit ausländischen Rechten, wo dann angefragt wurde, Antaios, schwierig, ihr wart doch die, die den Krawall auf der Buchmesse gemacht haben. Ja, das ist für uns ganz, ja, für uns Franzosen, ja, das Buch ist uns heilig und wer sowas tut, ist ganz schlimm. Also wir haben da so auch ein bisschen Lehrgeld bezahlt und deswegen, also jeder findet ja mal ein Buch, wo er sagt, hey, das ist von 1950 lange nicht erschienen, super, aber so ein paar Bedingungen müssen da schon noch erfüllt sein. Und das ist letztlich das Resultat davon, gewissermaßen.
Also die Meanderreihe ist abgeschlossen. Es gab immer genau 600 Exemplare. Die sind alle vergriffen an Abonnenten und so weiter. Und die werden auch im Internet im Grunde nicht angeboten. Und dann sind wir auf die nächste Reihe verfallen. Das ist eben die Romanreihe. Und da schwenken wir jetzt über auf den Herrn in der Mitte, der bisher noch keinen Mucks von sich gegeben hat. Ja? Haben wir auch vorher so ausgemacht. Dass er jetzt seinen Auftritt hat, weil er... auch einer dieser Leser und Autoren ist, die mit einem Manuskript ankommen und sagen, das müssen wir machen. Und in diesem Fall war das der Roman Gebt mir meine Berge zurück von Albert Wasch. Oder, wie die Ungarn eben sagen, Wasch Albert. So rum. Ja. Und
wie die Sachsen im Grunde. Da heißt ja auch der Lennart Erik.
Aber ach so. So, ja, so. Genau. Und das würde ich gern mal schildern, im Grunde fast literarisch schildern, wie das ist, wenn ein Autor aus dem Vogtland anreist und diesen Roman auf den Tisch legt und wir sprechen darüber, bringt auch noch ein Schnäpschen mit, das ich dann über Wochen verzehrt habe, weil es ein Heilschnaps war. Ja. Na klar, Schnaps ist immer Heilschnaps, oder? Und man hat viel zu tun und fasst irgendwann dann an diesen Roman ran oder an dieses Manuskript. Und dann liest man durch. Es gibt Manuskripte, die liest man zwei Seiten, haut sie weg, schreibt zurück. Und ich bin sehr ehrlich in der Ablehnung von Manuskripten. Ich habe auch vor, Postkarten drucken zu lassen, auf denen steht, bleiben Sie Leser. Aber in diesem Fall... festgelesen und sofort klar, das gibt's gar nicht, dass es diesen Roman auf Deutsch nicht gibt. Albert Wasch, Gib mir meine Berge zurück. Und jetzt übergeben wir an Jörg Seidel, der diesen Roman aus einer der schwierigsten Sprachen übersetzt hat, die ich nicht spreche, nämlich Ungarisch. Bitte.
Ja, vielen Dank. Wenn wir hier von Neuerscheinungen und Geheimtipps sprechen, dann ist das natürlich alles relativ. Wasch ist in Deutschland eine Neuerscheinung oder eine fast Neuerscheinung und ein Geheimtipp, aber in Ungarn ein Riese. Und genauso bin ich auf Wasch gekommen. Das war Schicksal und Zufall zum einen. Als wir nach Ungarn zogen, versucht man natürlich, sich der jeweiligen Kultur, Literatur, Geschichte, Mentalität des neuen Landes, diese sich anzueignen. Und ich fragte alle meine Gesprächspartner, wen muss man denn lesen, um in Ungarn zu wissen, was läuft? Und es kommen die üblichen Namen. Als DDR-Bürger hat man auch schon eine gewisse Auswahl aus dem sozialistischen Realismus zur Verfügung gehabt. Und dann fiel immer wieder dieser Name, Wasch Albert, den ich überhaupt noch nie gehört hatte. Und nicht nur, dass dieser Name immer wieder fiel, sondern auch die Art und Weise, wie er fiel, war sofort aufsehenerregend, denn immer leuchteten die Augen der Leute. Man wusste, hier hast du etwas ganz Besonderes. Also habe ich über Jahre versucht, Übersetzungen zu bekommen, und hatte kein Glück, weder auf Deutsch noch auf Englisch noch in irgendeiner anderen Sprache. Es war einfach nicht zu machen, obwohl es ein, zwei Übersetzungen gibt. Eine davon habe ich dann später doch erhalten. Ich komme darauf noch zurück, wenn ich die Zeit dazu bekomme. Das war sozusagen die Schicksalsseite. Die Zufallsseite war, dass unsere Nachbarin, kurz bevor sie gestorben ist, zu mir kam und sagte, willst du nicht meine Wasch-Werkausgabe haben? Ja, würde ich gern, aber kann ich sie denn lesen? Und sie sagte, das kannst du lesen. Du sprichst mittlerweile so gut Ungarisch. Ich bin kein Muttersprachler. Ich musste mir diese Sprache aneignen, dass du das lesen kannst. Also habe ich sie genommen, habe den ersten Band aufgeschlagen, Adja Dogwisa Ahedji Met, das ist der Band, über den wir hier sprechen, und war erstmal hin und weg, wie man sagt, geflasht, aber auch unsicher, weil ich nicht wusste, was ist das? Ist das Literatur? Ist das große Kunst oder ist das schon Kitsch? Vieles war so einfach, so urtümlich, dass ich dachte, eigenartig. Also habe ich weitergelesen und im Laufe der Lektüren wurde mir klar, dass Albert Wasch ein ganz, ganz großer der Literatur ist. Und nicht nur der ungarischen Nationalliteratur, sondern der Weltliteratur. Und vielleicht war es eine Szene in seinem Buch Funtinelli Bosorokan, die Hexe von Funtinell, die mich letztlich überzeugt hat. Dort sind ein alter Mann und ein junges Mädchen allein in einer Holzhütte in eisiger Nacht. Das Holz kracht vor Kälte, sie sind in ihrer Hütte und machen sich für die Nacht bereit und bereiten das Feuer. Und dann beschreibt Wasch über zwei Seiten die Wissenschaft des Feuermachens, wenn es ums Überleben geht. Da kann man nicht einfach Holzscheite ins Feuer werfen und hoffen, dass es hält, sondern da wird nach Sorten, da wird nach Größe der Scheite, da werden bestimmte Momente abgewartet und so weiter. Und diese Szene, die war so grandios, dass ich in dem Moment wusste, das ist ein ganz großer. Und der nächste Schritt war offensichtlich, wenn es nichts Deutsches gibt, musst du es selber machen. Sie kennen die Geschichte. Ein Jahr später bin ich hier aufgetaucht, habe tatsächlich dieses Manuskript auf den Tisch gefeuert und gesagt, nimm und lies. Mit dem Schnaps untermauert, ja. Und das hat genauso funktioniert. Mir war von vornherein klar, dass das ideal ist, dieses ideal sein muss für diesen Verlag. Auch wenn ich zugeben muss, Wasch verdient auch einen Publikumsverlag. Dieses Buch und seine besten anderen Bücher haben das Potenzial für 10.000, 100.000 Leser.
Sie wissen ja, dass unsere Zeit kommt, oder?
Ja, interessant auch noch, soweit ich erfahren habe, ist die Erstauflage verkauft, so gut wie verkauft. Und das, obwohl wir eigentlich keinerlei Außenwerbung hatten. Ich habe alle Wege und Mittel probiert, nach außen Wirkung zu erreichen, aber ich habe erfahren, der Name Kubitschek, der Name Antaios ist mächtig in diesem Land und lässt alle davor zurückscheuen, es auch nur in die Hand zu nehmen, geschweige denn zu besprechen oder irgendwie weiterzumachen. Aber ich denke, das ist ein Orden, den Sie sich anhängen können.
Vielleicht ganz kurz, worum geht's in dem Buch? Also in wenigen Sätzen.
Heute knappe, oder? Ja. Wir haben Zeit. Ja.
Naja, ich mag keine Zusammenfassung, die so lang sind wie das Buch. Also so wie bei Kant, weißt du, wenn Kant ist schon schwierig, aber die meisten Erklärungen von Kant sind noch schwieriger. Insofern.
So. Also ich bin ja davon ausgegangen, dass die meisten Leute das schon gelesen haben, aber ich kann das gern nochmal wiederholen. Es ist die Geschichte eines jungen Mannes, der in Siebenbürgen, aufwächst, RD, wie die Ungarn sagen, und zwar unter rumänischer Herrschaft. Und dem das Glück beschieden ist, nach dem zweiten Wiener Schiedsgericht für 4 Jahre lang wieder in seiner ungarischen Heimat leben zu dürfen. Denn in diesen 4 Jahren ist Nord-Siebenbürgen an Ungarn zurückgegeben worden.
Jetzt darf ich kurz, genau das meine ich ja auch mit Welterschließung. Sie lernen hier ein Stück Geschichte, von dem Sie keine Ahnung hatten vorher. Siebenbürgen ist uns bekannt als dieses Siedlerland auf dem sogenannten Königsboden, den die Ungarn ausriefen vor 800, 900 Jahren, damit deutsche Siedler in Siebenbürgen die Karpatenpässe zu bewachen beginnen gegen den Ansturm unterschiedlicher Leute, die dieses fruchtbare Land gerne für sich erobert hätten. 700 Jahre später ist es der Zankapfel zwischen Rumänien und Ungarn. Und wir sprechen hier über Ungarn. Und nach dem Ersten Weltkrieg, den die Rumänen zwar vor Ort verloren, aber als Teil der Alliierten oder der Entente gewonnen hatten, wurde ihnen Siebenbürgen zugeschlagen. Und darin ungefähr 700.000 Deutsche, Rumänendeutsche, und mindestens 2 Millionen, eher mehr, Ungarn und Szekler, die ja dann nach 1945 nicht so aussiedeln konnten oder vertrieben wurden, wie die Deutschen vertrieben wurden. Das heißt, die deutsche Geschichte in Siebenbürgen ist zu Ende oder fast zu Ende. Die ungarische besteht bis heute. Also der Schnitt 1919 bei den Pariser Vorortverträgen, die wir immer als Versailler Verträge nur für unseren Fall kennen, der aber für Ungarn eine fast größere Katastrophe war als für die Deutschen. Und dann der Wiener Schiedsspruch 1940, der dieses Land zum Teil den Ungarn zurückgab, zu dem Preis, dass die Ungarn an deutscher Seite mit einigen Divisionen den Feldzug gegen Russland mitmachen mussten. Und das ist genau der Moment, in dem der zweite Teil dieses Romans spielt.
Diese Zusammenhänge sind auch in der Sezession im Februar zum 25. Jahr, Todestag wurde da ein Artikel von mir zur Würdigung und auch im Nachwort zu diesem Buch nochmal erklärt. Was man aber unbedingt wissen muss, das große historische Trauma Ungarns ist der sogenannte Friedensvertrag, die Ungarn nennen es Friedensdiktat von Trianon. Dort hat Ungarn 2/3 seines Landes und seiner Bevölkerung verloren. Es wurde also weit stärker als Deutschland bestraft und dieses Trauma lebt bis heute fort. Und das ist auch ein Grund, weshalb Albert Wasch diese Berühmtheit erlangt hat. Man muss wissen, dass Wasch, nachdem er 1945 emigriert war, auf dem Index stand, sowohl in Rumänien als auch in Ungarn. Seine Werke, sein Name war verboten, er war vollkommen vergessen. Bis zum Mauerfall. Und dann kamen diese Werke zurück und sie sind explodiert. Die Ungarn haben sich darauf gestürzt. Sie haben wahrscheinlich vielleicht noch nie einen Schriftsteller gefunden, der ihre Seele, ihr Wesen, ihre Geschichte, ihr Leid so eindringlich beschreibt wie Albert Wasch. Deswegen findet man ihn heute in jeder Buchhandlung. Es wird gerade eine repräsentative Werkausgabe gestaltet. Ich habe mal einen Band davon mitgebracht. Das ist seine Biografie. Wen das interessiert, die ist auch deswegen interessant, weil man hier drin eine ganze Menge Bildmaterial hat, das man sonst nicht findet, auch im Internet nicht findet, falls das jemanden interessiert. Also Wasch war und ist nach wie vor eine Bombe. Und er ist auch politisch umstritten. In Ungarn wird ein Krieg um diesen Autor geführt und der wird an verschiedenen Kampflinien geführt. Es ist natürlich zum einen die politische Kampflinie, die rechts-links fungiert. Die linke Literaturwissenschaft, die noch immer recht hegemonial an den Universitäten herrscht, ignoriert ihn vollkommen und spricht ihm überhaupt sein Künstlerwesen ab. Wenn man mit Linken spricht in Ungarn, dann wird man immer wieder hören, Wasch, no way, keine Chance, was hast du gelesen? Nichts. Das ist immer wieder die Situation, die sich wiederholt. Die zweite Kampflinie ist die politische zwischen Rumänien und Ungarn. Der rumänische Staat hat natürlich kein Interesse daran, einen Autor zu protegieren, der de facto ja Rumäne ist, aber ungarisch schreibt. Und die ungarische Identität der Segler und der Siebenbürger Ungarn stärkt. Also wird er in Rumänien bekämpft. Wasch wurde von Rumänien als Kriegsverbrecher verurteilt, 1946, fadenscheinig, und konnte, nachdem er in die USA emigrierte, 1952 bis zu seinem Tod, 1998, nicht mehr zurück in seine Heimat. Und das, obwohl alle seine Bücher um diese Heimat sich drehen.
Das haben wir 3 Sätze zum Inhalt. Also es ist ein junger Mann, der aufwächst in den Bergen Siebenbürgens, und im Grunde ein gutes, einfaches Leben vor sich hat, weil er fleißig ist, weil er nach der richtigen Frau greift. Wunderbare Szene, wie er heiratet und eben beginnt, sein Haus zu bauen und als Jäger, also Wildhüter, Jäger und Bauer ein wirklich gutes, einfaches Leben vor sich hat. Und dann wechselt eben die Regierung, also die Ungarn kommen an die Regierung, was ihn natürlich freut, weil er Ungar ist, sieht aber zugleich den Opportunismus einiger Rumänen und natürlich auch die Härte, mit der seine Regierung jetzt gegen die Rumänen vorgeht, muss in den Krieg und dann wird es grauenhaft. Also er kommt als harter Mann ins Nichts zurück und geht dann in den Widerstandskampf. Auch darüber haben wir ja schon auf Akademien und so weiter gesprochen. Das ist auch alles diese unbekannte, ungeschriebene Geschichte, dass in diesen Ländern ja ein massiver antikommunistischer Widerstand geführt wurde in den Karpaten. Sie erinnern sich vielleicht an das Literaturgespräch über Hans Bergel, der dort als Botengänger unterwegs war. Erschütternd, also was diese Männer und Frauen durchgehalten haben, in der Hoffnung, dass der Westen sie befreien würde von diesem Joch. Und in manchen Ländern, also Litauen, Lettland und so weiter, ging dieser Widerstand ja bis in die frühen 60er Jahre weiter. In Rumänien war irgendwann Mitte der 50er Schluss. Und wir haben es hier mit Albert Wasch, mit einem zu tun, der eben diesen Kampf bis zum bitteren Ende mitgekämpft hat, dann aber nicht zurück in seine Heimat konnte und eben nach Deutschland und später in die USA auswandern musste. Ja, Erik, du hast das Buch auch gründlich gelesen. Wir haben uns viel darüber unterhalten, also Jörg Seil und ich auch, darüber unterhalten, mit welchen Autoren man diesen Ton, diesen einfachen, volkstümlichen, gleichnishaften und zugleich literarisch wertvollen Ton überhaupt vergleichen kann. Wir kamen auf Knut Hamsun aus Norwegen, Segen der Erde, solche Bücher und ein bisschen Ernst Wichert in seinen guten Werken. Ja.
Also bei Wichert, ja, also Wichert hat andere Stärken, dem liegt ja nicht so sehr die einfache Sprache, auch wenn er das einfache Leben geschrieben hat. Also bei Wichert liegt ja immer, ist er immer viel auch Sentimentales dabei. Das spielt beim Wasch auch eine gewisse Rolle, ja, also das will ich gar nicht abstreiten. Deswegen ist es so eine Mischung vielleicht. Also Hamsun ist ja härter. Also das ist immer so nur angedeutet und wird nicht ausgeführt und jeder ahnt es. Und bei Wichert, der badet ja so ein bisschen drin. Und das ist vielleicht so eine gesunde Mischung zwischen beiden. Also würde ich jetzt mal so von außen sagen, da ich nur die Übersetzung kenne.
Hamsun ist für mich eigentlich offensichtlich. Aber Wasch geht weiter und das macht ihn literaturhistorisch auch so interessant. Hamsuns beste Bücher kann man immer als Weisheitsbücher beschreiben. Es gibt übrigens auf YouTube, können Sie immer wieder finden, Meinungsäußerungen von Ungarn über Wasch und da kommt immer wieder, das ist für uns wie die Bibel. Wasch ist wie die Bibel. Was soll man darunter verstehen? Darunter versteht man, dass diese Bücher alles enthalten, was man im Leben wissen kann, was man im Leben wissen muss. Deswegen nenne ich sie Weisheitsbücher. Und das ist eine Kunst, die auch Hamsun beherrscht. Der Unterschied zu Hamsun ist bei Wasch, dass er seine Geschichten in die konkrete Historie hineinsetzt, während sie bei Hamsun eher abstrakt bleiben. Das heißt, dort haben wir zwar auch Situationen, in denen der Fortschritt, die neue Technik, eine Fabrik, aber irgendwo in den Bergen eingeführt wird. Wir wissen nicht, was das konkrete historische Ereignis ist. Hier haben wir aber konkrete historische Ereignisse, die wir nachvollziehen können und wir verstehen, und deswegen kann man Wasch auch sehr gut heideggerisch lesen, die Geworfenheit des Menschen in die konkrete historische Situation hinein. Und das ist, soweit ich das beurteilen kann, einmalig in der Weltliteratur. Ich kenne zumindest nichts Vergleichbares.
Jetzt muss man vielleicht ein bisschen bremsen, den Enthusiasmus des Übersetzers. Ja, also.
Das ist kein politisches Podium. Wir brauchen keinen Dissens, weißt du?
Nee. Aber nachher werde ich darauf festgenagelt, sozusagen, du hast ja gesagt, als Wasch sozusagen die Spitze der Weltliteratur beschrieben wurde. Das würde ich jetzt so nicht sagen. Also es ist eine Entdeckung, ja, ohne Frage. Und es mag für die Ungarn natürlich eine tolle Sache sein. Also für mich als Deutscher ist es eher interessant als eine Erweckung oder jetzt eine Bibel. Ja. Also auch Hamsun ist für mich keine Bibel. Ja. Aber sagen wir mal, Hamsun ist natürlich auf eine andere Art anschlussfähiger, gerade weil ihm dieser konkrete historische Hintergrund fehlt. So. Deswegen, also ich will jetzt ja auch keine Diskussion aufmachen über den Wert von Wasch.
Aber eins ist doch interessant, dass wir als Deutsche, also als Angehörige eines Weltvolks oder eines...
Das Volk, das die Weltalternative hatte.
Ja, und vor allem als... War das Wallstein? Nee, ich weiß nicht, wer das war, der mal gesagt hat, als Volk, das der Welt in der Literatur vieles, in der Philosophie das meiste und in der Musik alles gegeben hat oder andersrum. Also auf jeden Fall als Volk, das ja wirklich kulturell in der Champions League spielt, mindestens. Ja, so, dass wir uns so schwer fällt, einen vergleichbaren Autor bei uns zu finden. Also der tatsächlich das Gemüt so berühren kann wie Wasch. Ich muss Ihnen sagen, das geht irgendwie langsam los und dann kommen da Passagen, die einen umhauen. Also wo einfach klar ist, das ist die Wahrheit. Also genau so ist es wohl, wenn man zurückkommt oder wenn man Trost sucht oder wenn man kämpfen muss. So, und das ist dann hier gültig beschrieben.
Wir
und
sind halt nicht so sentimental.
Ja, du also, bist halt auch ein Brandenburger Mensch. Also, aber wir Schwaben, ja, die wir in vielem sparsam sind, sind im Gemüt nicht. Ja? Und wir wollen sowas lesen ab und an, ja? Um ganz zu Hause zu sein.
Unbedingt. Nicht nur halt, aber...
Ja. So. Also der Vergleich fällt uns allen schwer, das merken wir doch gerade, oder? So.
Ja, wir haben halt nicht so einen nationalen Erweckungsautor so nach 90 gehabt. Ne? Das ist so eine Wiederentdeckung, das stimmt schon. Also das ist so, bei uns ist es gewissermaßen kontaminiert, was an Erweckungsliteratur jetzt auch in nationaler Hinsicht war. Wir haben ja Dwinger gehabt, der im Grunde ja von diesem Kriegserlebnis, also dem russischen Kriegserlebnis so lebte. Das glitt ja dann schon in den Kitsch gewissermaßen
ab. Und das ist der Punkt. Der Punkt ist, dass dieser Grat so schwierig ist. Also, dass man sentimental und Kitsch trennt von dieser Berührung. Ja? Und das Problem ist, dass die meisten dann völlig abrutschen in den Kitsch. Also so, man merkt, dass die jetzt vor Selbstmitleid zerfließen, während sie schreiben oder Gefühle wecken wollen, wie wenn in Filmen die Filmmusik anfängt zu dröhnen, ja, dass man merkt, jetzt wird man auf so eine Gefühlsbahn gespült und man hat kaum eine Chance, nicht so zu fühlen. So, und man will ja immer die Chance haben, anders zu fühlen, aber begreift, dass er es genau so beschreibt, wie es passt. Und das ist ein so schmaler Grat, dass ich sagen muss, also hier ist es gelungen, ja. Bitte, Herr Seidel. Ja.
Vielleicht darf ich das nochmal an einem Hardware-Beispiel vorexerzieren, wenn Sie mir so viel einem Hardware, also an den harten sprachlichen Tatsachen vorführen. Auch im Hinblick auf die Übersetzung. Der Übersetzer ist der Diener am Werk, sollte es zumindest sein. Das Problem vieler Übersetzungen ist, dass sie schöner sein wollen als das Original. Weshalb ich denke, hoffe und überzeugt bin, dass diese Übersetzung funktioniert, das kann ich Ihnen an einem einfachen Beispiel vorführen. Vielleicht ein kleines Spiel, vielleicht spielen Sie mit. Ott al as ich den Säge Magoschan Amarosch Föllet. Das ist der Eingangssatz des Buches Die Hexe von Funtinell. Und ich biete Ihnen jetzt zwei mögliche Übersetzungen an und frage, welche von den beiden ist die treffendere? Ott heißt dort, Aal ist stehen, Ichtensege ist ein Berg, das ist der Gottesstuhl und der Marosch ist der Fluss und über dem Fluss steht der Gottesstuhl. Die eine Übersetzung lautet, hoch über dem Marosch erhob sich der Gottesstuhl. Das ist ein einfacher, banaler Satz. Man könnte meinen, wo ist das Problem? Die zweite Übersetzungsmöglichkeit heißt, dort steht der Gottesstuhl hoch über dem Marosch. Welche von den beiden würde die treffendere sein? Die zwei? Ich bin erleichtert, ja. Das ist meine Übersetzung. Die eventuell, hoffentlich, kommen wird. Warum ist die so überzeugend? Wasch schreibt hier nicht einfach irgendeinen Eingangssatz, sondern das ist ein großartiger Eingangssatz. Mit diesem Ott, da steht, da wird erstmal eine Setzung vollführt. Dann kommt ich den Säge, der Gottesstuhl. Was steht denn da? Da steht Gott über dem Marosch, das ist die Natur. Wir haben also in diesem Satz alles drin. Im Grunde genommen auch schon wieder die Essenz, und das ist das, was ich meine mit diesen Weisheitsbüchern. Wenn man das zu lesen versteht, ist das auch die Essenz von unseres Romanes. Da steht etwas, da ist etwas, das gehört mir, das verbindet, wenn man mit Heidegger könnte man sagen, das gefiert die Menschen, die Götter, die Natur. Das steckt alles darin, man muss es nur finden. Und die Übersetzung, die es dazu gibt, das Buch wurde übrigens mit dem Titel übersetzt, es sind die größten Schmerzen nicht, worüber Frauen weinen. Der Übersetzer hat also hier die Hexe von Fontenelle mit, es sind die größten Schmerzen nicht, worüber Frauen weinen, übersetzt. Da sieht man, das ist nicht Dienst am Text, sondern das ist der Versuch, eine eigene Interpretation, eine eigene Lesart hineinzubringen. Und das habe ich versucht zu vermeiden. Und ich glaube, der Text funktioniert gut in der deutschen Sprache, weil darauf geachtet wurde, dass diese waschen Eigenheiten bewahrt wurden. Und die Schulung an Hamsun, ich weiß nicht, ob es gab vor 2-3 Jahren, gab es mal einen Artikel über Übersetzungsmöglichkeiten bei Hamsun, wer das vielleicht in der Sezession mal gelesen hat, würde ich daran erinnern, dass Hamsun in verschiedenen Sprachen ganz anders funktioniert und ganz anders wirkt und dass die deutsche Sprache besonders gut geeignet ist für diesen Literaturtyp. Und die deutsche Sprache ist auch sehr gut geeignet für den waschen Literaturtyp. Und wer das kontrollieren möchte, der hat demnächst die Chance, denn just letzte Woche kam eine englische Übersetzung heraus und ich vermute, Herr Kubitschek, dass das auch mit uns zusammenhängt. Die sind auf die Idee gekommen, guck mal an, dort haben die das übersetzt, jetzt bringen wir die englische. Es gab schon mal eine englische aus den 80er Jahren, die ist verschwunden gewesen, die haben sie jetzt wiedergenommen, die haben sie ein bisschen bearbeitet und haben sie jetzt rausgebracht. Also es ist auch vielleicht international mit einer kleinen Wash-Renaissance zu rechnen und es wäre eine große Freude, wenn wir Teil daran sein könnten.
Also Wasch, gebt mir meine Berge zurück, ein paar Exemplare sind noch da. Sie wissen, dass diese Reihe auch als Abonnement-Reihe unter anderem funktioniert. Und jetzt gehen wir mal auf die anderen Bände ein. Also vielen Dank an den Übersetzer von Wasch, Albert. Und Erik, jetzt kommt deine große Entdeckung. Jetzt darfst du mal richtig loslegen.
Ja. Aber ja.
Ja. Komm, tu nicht so bescheiden. Ich finde das auch toll, das Buch.
Das findest du gar nicht toll.
Doch. Doch.
Hubert E. Gilbert, Laternenpfähle warten. Ich weiß nicht, wer es gelesen hat. Das ist ein Buch voller Thymus-Spannung gewissermaßen. Und es ist erschienen, glaube ich, zum ersten Mal 1930. Und ich bin auf den Namen Hubert E. Gilbert zum ersten Mal im Briefwechsel zwischen Armin Mohler und Ernst Jünger gestoßen, den wir ja hier zum Teil ediert haben. Wir durften ja nur die Mohler-Briefe edieren, die Jünger-Briefe durften wir nicht edieren, die haben wir dann so als Regesten veröffentlicht. Und irgendwann bekam ich dann noch ein Buch in die Hand. Wir suchten damals ja auch Bücher, die wir irgendwie veröffentlichen können, und dann fiel mir ein Buch in die Hand, Hauptmann Latour von einem Herrn Federn. Und Herr Feder ist eigentlich ein linksliberaler Pazifist gewesen. Und in dem Buch stand drin, dass diese Erlebnisse, das waren so eher so zynische Geschichten aus dem Ersten Weltkrieg, beruhen auf den Tagebüchern eines Offiziers. So, und da dachte er natürlich, das ist fake, hat er sich ausgedacht, klar, um besser zu verkaufen, weil Herr Federn als Jude gewissermaßen nicht so prädestiniert dafür ist, Geschichten aus dem deutschen Generalstab zu erzählen. Und wenig später fiel mir auf, dass es eine Tatsache ist, also dass es da wirklich eine Quelle dafür gibt, und das war der Herr Gilbert. Und dann hat sich das irgendwie gelichtet, ich habe mir die Gilbert-Bücher besorgt und mir fiel dann auf, dass es gewisse Bücher von Gilbert, zum Beispiel Laternenpfähle, gar nicht mehr gibt und dass da astronomische Preise dafür gezahlt werden. Und dann hatte ich Götz das vorgeschlagen, lass uns doch den Gilbert mal machen, das ist doch lustig. Ja, ist das Literatur, ist das Kolportage, weiß man nicht, ja.
Also genau so, er hat perfekt nachgemacht, ja? Wahnsinn.
Also zugegeben, das ist jetzt nicht die Bibel, auf die wir alle gewartet haben, aber Gilbert ist jemand, der also an diesen ganzen zeithistorischen Ereignissen, die er da schildert, irgendwie beteiligt war, aber nicht hervorgetreten ist. Und bei den Laternenpfähle warten geht es im Grunde um die Zeitspanne zwischen März 23 bis April 24. Und die Hauptperson, das ist im Grunde Gilbert, ein Hauptmann Strieder. Gilbert war auch ein demobilisierter Hauptmann, lebt in Russland und erfährt dann von der Ruhrbesetzung. Und auf einmal ist sein nationaler Furor wieder geweckt. Er fährt zurück nach Deutschland und beteiligt sich im Grunde an jeder Sabotageaktion, die so stattfindet. Auch am Münchner Putsch von Hitler und so weiter. Also er ist überall dabei. Und wenn man da ein bisschen guckt, wer ist eigentlich dieser Gilbert gewesen? Ich habe dann im Bundesarchiv nachgefragt. Ja, es gibt kaum Akten, alles vernichtet, schade, schade. Und dann guckt man bei den Jünger Freundeskreisen, Erinnerungen von Greta, also seiner ersten Frau von Ernst Jünger und Friedrich Georg Jünger. Dann kommt der Gilbert vor und offensichtlich haben die alles, was er erzählt, für bare Münze genommen. Also er war dann General bei den Kommunisten, bei den Sowjets und war überall dabei, ein ganz harter Hund und so. Und lustigerweise bin ich dann bei meinen Archivrecherchen auf einen Aktenbestand gestoßen, wo sie gegen Gilbert ermittelt haben, und zwar der Reichsanwalt wegen so Verschwörungen gegen die Republik, so in den 20er Jahren. Und da kommt halt raus, dass er die ganze Sache natürlich überhaupt nicht miterlebt hat, sondern er offensichtlich eine rege Fantasie, Antizipation und ein gewisses Talent, die Sachen irgendwie darzustellen. Und ja, da kommt noch dazu, der arme Gilbert ist dann, nachdem er so seine Romane geschrieben hatte, ist er nach Dänemark verzogen, hat dann später für den SD quasi da so die Informationen gesammelt im Dritten Reich, und er ist dann gewissermaßen wie so Schicksalserfüllung, ist dann von dänischen Widerstandskämpfern ermordet worden, so 1944. Also eine irre Geschichte, die sich dann so auf einmal auftat. Und diese Laternenpfähle warten haben wir dann genommen, weil das ist wirklich das seltenste und ist auch das dichteste von seinen Büchern, wo er halt so einmal quer durch die Republik fährt, 1923, also im absoluten Krisenjahr. Es gibt noch andere Bücher von ihm, die gab es damals noch so zwei, dreimal zu kaufen, Landsknechte und Larissa, das sind so die Dinge, spielen davor, das spielst du direkt nach dem Ersten Weltkrieg, Freikorpskämpfe in Westpreußen und so, und dann so die ganzen Verschwörungen der frühen 20er Jahre, die gibt es mittlerweile auch nicht mehr, also dafür haben wir zumindest mit dem Buch gesorgt, dass dieses, der Markt ist leergeräumt, ja, vielleicht kommen da noch mehr. Und ja, also ich bin irgendwie Fan davon und konnte ein paar Leute noch mit anstecken, weil das irgendwie hat so was erfrischend Selbstverständliches, wie dieser Gilbert so durch die Weltgeschichte fährt und Hauptmann Strieder in dem Fall und sein Buch, wo er all die Leute einträgt, die irgendwann mal an den Laternenpfählen hängen müssen, weil sie haben Deutschland verraten und so. Und das ist auf eine Art erfrischend und geschrieben wie so ein Road-Movie, ja, so wie Kerouac so on the road mäßig, nur halt so mit der Bahn in Deutschland 1923 unterwegs. Und das ist so, wenn man da ein bisschen tiefer einsteigt, merkt man halt auch, wo der gute Gilbert so seine Quellen her hat. Und eigentlich ist es eher so, ja, so eine Mischung, also literarisch okay, ja, aber man merkt so was, das ist wie so ein kleines Brennglas. Was war denn damals eigentlich los? Und welche Quellen konnte man haben? Und wie er dann in Russland und Sibirien nach Gold schürft und so. Und dann weiß man, haha, er war natürlich nie in Russland, sondern er hat da gewisse Bücher gelesen, die über Russland berichteten. Ja? Also kurz und gut, irgendwie, das war eigentlich eher so ein Gag. Und,
naja, nicht nur. Also das ist ja eh... Jetzt, wo wir sozusagen auf der Fährte sind, entdeckt man plötzlich lauter Bücher, die es nicht mehr gibt und die gut sind und die man wieder auflegen kann. Und das haben wir unseren Abonnenten dieser Reihe auch versprochen, dass das Bücher sind, die sie im Grunde Internet nicht kriegen oder nur für horrende Preise. Und wir haben ja nun beide ein Faible für Romane, die in dieser Zeit spielen. Also wo es auch so hart zugeht, ne? Also wo einfach ganz rasch entschieden werden muss, wo Leute sich komplett reinwerfen in irgendeine Sache. Mal zwei, drei andere Titel. Ja. Wolf unter Wölfen wäre jetzt Falada, der in dieser Zeit spielt, natürlich um Welten bekannter ist, bis heute aufgelegt wird. Riesenschinken, unbedingt empfehlenswert, haben wir schon 10-mal empfohlen, müssen lesen. Und der Gilbert, der macht es halt aus einer anderen Perspektive. Ja. Und dann haben wir noch die Stadt von Salomon, also so ein wirklich vergriffenes Buch, das auch in Mäander.
Das sind auch wirklich vergriffen.
Ja, also sowas von vergriffen, dass man es eigentlich kaum glauben kann, wie vergriffen das ist.
Ich muss kurz erzählen, ich habe es nicht gehabt. Ich hatte alle Gilbert-Bücher, nur Laternen fehlen nicht. Und habe dann jemanden, einen Bekannten, in die Münchner Bibliothek geschickt, damit das mir mal kopiert. Und dann traf ich einen alten Kumpel, der so mit Büchern handelt. Er sagt, hey, ich besorge dir das. Ich habe die Erstausgabe mit Schutzumschlag, verkaufe ich dir nicht, ja. Aber ich besorgte das und dann bekam ich so für 100 Euro irgend so ein völlig abgeranztes Exemplar. Also, aber ich habe es trotzdem genommen, weil es so, nur, also ja, ist wirklich sehr.
Ja, und da gehört der Gilbert eben in diese Sparte rein. Und so geht die Reihe weiter. Also, vielleicht überspringst du mal den Gilbert jetzt und machst gleich mal die Sintflut, ne? Weil du jetzt gerade so schön redest, wie ich dich selten reden höre, weißt du, so begeistert über
das ist der Alkohol.
Ohne Punkt und Komma, genau. Also, ja.
Also wenn wir jetzt gerade beim Thema sind, wir haben die Reihe ja fortgesetzt, die ersten beiden Bände sind wie gesagt fast oder weg und die nächsten beiden Bände, einer davon ist Robert Neumann, Sintflut. Das Robert Neumann sagt vielleicht einigen was, das ist so ein Typ gewesen, der ist mit so Parodien in den 20er Jahren bekannt geworden. Der hat also ein unglaubliches Talent gehabt, Leute nachzuahmen, von Thomas Mann bis Rilke und Ernst Jünger. Und damit ist er so in 20er Jahren, hieß es mit fremden Federn, unter falscher Flagge und solche Bücher bekannt geworden. Und der Neumann ist alt geworden, der ist erst in den 70er Jahren gestorben, war jüdischstämmig, sein Vater war irgendwie Bankier oder so oder Bankangestellter. Und der hat 1929 den Roman über die österreichische Inflation, die ein bisschen anders war als bei uns. Also bei uns war das so 23, diese Hyperinflation mit Billionen, also ein Dollar kostete dann 4 Billionen. Und bei denen war das alles 1922 ein bisschen früher und nicht ganz so hart. Da kostete dann der Dollar eben nur, was weiß ich, 80.000 Kronen. Schilling wurde dann später eingeführt. Und dieses Buch ist in einem Stil geschrieben, den man so als neue Sachlichkeit beschreibt, also so wie so Zeitungsstil, ja, so nur so berichtet, ohne, also mit so völlig voller Distanz. Und Neumann selber hat in dieser Phase der Inflation also auch so eine Art Firma gehabt, die so mit Aktien und sowas gehandelt hat. Und diese Szenen, wie sie dann so in der Börse quasi völlig wertlose Aktien versuchen an den Mann zu bringen, indem sie sagen, hier, ich kaufe und du und so. Das ist so dicht, so unglaublich. Das ist schon mal eine Sache, die ist wertvoll. Und das andere ist, diese Geschichte hat noch so einen Rahmen. Es fängt an in so einem Wiener Mietshaus vor den Toren der Stadt. Und die ganze Geschichte beginnt vor dem Ersten Weltkrieg und geht dann 1922 weiter. Und das ist so Vorderhaus, Mittelhaus, Hinterhaus, ja, soziale Klassen, wie hängen die miteinander zusammen? Und ich weiß gar nicht, als ich das erstmal gelesen habe, war ich völlig fasziniert von diesem Ineinander und auch diesen Einzelschicksalen. Also der geht auch wirklich ins Detail. Und das, also Robert Neumann war jetzt kein besonders großer Fan, habe danach noch ein bisschen mehr gelesen, aber ausgerechnet dieser Sintflut-Roman ist auch nie wieder aufgelegt worden, weil er natürlich auch mit seinen eigenen Leuten, ja, jüdischer Abstammung, nicht zimperlich zu Werke geht. Also da gibt es natürlich auch Gewinnler, die gewissermaßen keinen Stein auf dem anderen lassen und überhaupt diese nassforsche Art, die Sachen zu beschreiben, das ist uns im Grunde nach 45 völlig verloren gegangen. Und deswegen war die Entscheidung dann irgendwann, auch da musstest du gewissermaßen ein bisschen überredet werden, war dann irgendwie klar, das ist wirklich ein schmutziges, also vom Inhalt her ein schmutziges Buch, weil es geht um schwache Charaktere, schlimme Dinge. Da kommt dann auch so ein Harman-Typ vor, der so quasi die kleinen Buben in seine Stube lockt und so. Und kommunistische Verschwörer und was auch alles kommt davor. Man hat fast den Eindruck, ist ein bisschen dick aufgetragen, ja. Aber wenn man das so als Brennglas nimmt, dann haut es irgendwie wieder hin. Und ich muss sagen, ich war da wirklich völlig begeistert und war dann irgendwie völlig perplex. Was? Dieses tolle Buch gab es nur einmal und der hat dann später eine Werkausgabe gehabt in den 60er Jahren. Da ist dieses Buch als eins der wenigen nicht erschienen, wieder nochmal neu, ja. Also insofern, ja, Robert Neumann, Sinnflut.
Ja, also großartig. Ich habe es ja gelesen, weißt du, ja, und halt gezögert. Aber das muss man als Verleger. Man muss als Verleger auch mal zögern und sich überlegen, haben wir die Leser dafür? Ja, weil das Geheimnis dieser Reihen ja darin besteht, dass wir unsere Leser nie enttäuschen dürfen. Also wenn wir das zweimal machen, funktionieren die Reihen nicht mehr. Also muss man bei jedem Buch sagen, ist es das wert, dass wir das nochmal auflegen? Wir haben keinen Zugang zum Feuilleton, keinen Zugang zur Buchhandlung, keinen Zugang mehr zur Buchmesse. Das heißt, es muss in dieser Leserschaft, die sich organisch in 23 Jahren Verlag entwickelt hat, funktionieren. Plus das, was über unsere Literatursendungen und diese Internet, jetzt lachen die schon, dazukommt. Ja. Und das Schöne ist, dass es eben funktioniert. Jetzt sage ich noch ein Wort zum vierten Band und ich mache es mal kurz. Das ist hier Richard Hasemann. Und Hasemann habe ich vorhin schon erwähnt, der wurde uns von einem Leser auch empfohlen. Und das ist so ein Mann, der all das, was er beschreibt, erlebt hat, als Offizier im Zweiten Weltkrieg und dann als Kriegsgefangener in Russland. Und der im Grunde, wenn man das jetzt modern ausdrückt, therapeutisch geschrieben hat. Also er musste diese Bücher schreiben, um's loszuwerden in irgendeiner Weise und ist danach verstummt. Der hat also 3 Romane geschrieben, 5 Erzählungen und dann nichts mehr. Und das Ganze ist in einem Zeitraum von 5 Jahren erschienen. Der war eigentlich Notar. Und diese Werke sind in ihrer Dichte und vor allem in diesem Nicht-Anspruch, moralisch oder politisch zu sein, ziemlich unvergleichbar mit anderen Sachen. Wir haben ja so Schriftsteller wie den Gerd Ledig, den der ein oder andere von Ihnen kennt, Stalin, Orgel, Vergeltung und diese. Der hat auch nur wenige Romane geschrieben, bevor er dann nichts mehr schrieb, weil er irgendwie gehemmt war oder so. Aber der hatte in seinen Romanen was vor, der hatte so eine Botschaft. Und das war eine Botschaft, die in den 50ern ganz gut ankam. So, ja. Die hatte Hasemann gar nicht, diese Botschaft. Der hat einfach nur ganz nackt beschrieben, wie das ist, wenn man kämpfen muss, wenn man wirklich kämpfen kann und wenn man hinterher die Zeche bezahlt für das, was man getan hat. Und Südrand Armiansk in der Meanderreihe, also nicht mehr erhältlich, ist die Beschreibung der Eroberung des Brückenkopfes auf der Krim, wo einfach eine Kompanie aufgerieben wird innerhalb von 2 Wochen. 1-2 Leute überleben. Und Nasses Brot ist der Gang in die Gefangenschaft. Bis 47, Hasemann wurde auch 47 dann wieder aus der Gefangenschaft entlassen und kam zurück nach Zusmarshausen, hat dann dort als Notar gelebt. Und Ernst Jünger hat seinem damaligen Verleger Neske, bei dem eben auch Hasemann war, geschrieben, dass er dieses Buch also Nacht für Nacht liest und nicht weiß, wie man sowas überleben konnte und meint, dass der Autor das wie unter einem Alpdruck geschrieben haben muss, weil das also von der Lektüre her so brutal ist, was diese Männer nach dem Krieg noch erleben mussten und durchhalten mussten, obwohl sie nicht wussten, wie lange es dauert und ob sie überhaupt je zurückkommen von dort her, wo sowas wie Wärme, Sättigung und Lebenszuversicht möglich sind, ob sie das je wieder erleben würden im Leben. Und das ist also ein richtig brutales Buch, obwohl er nicht also nicht übertreibt oder brutal im Sinne des Wollens brutal schreibt, sondern weil er einfach nur beschreibt, was passierte. Ja? Und das ist was sehr, sehr Besonderes. Und das Nasse Brot ist also der vierte Band dieser Reihe, die jetzt vor unseren Abonnenten auch als Reihe angeboten worden ist, die dann einen fünften Band noch erfährt, der ausschließlich an unsere Abonnenten geht und nicht in den freien Verkauf marschiert. Wir werden aber jetzt nicht sagen, was es ist. Ja? Nein. Und die ist sehr gut angenommen worden. Das heißt also, die Abonnenten werden sich auf einen guten fünften Band freuen können. Wir haben aber jetzt, und das werden wir dann im Brief zu diesem fünften Band auch ankündigen, beschlossen, dass wir die Reihe einfach fortsetzen. Und wer weiter dabei bleiben will, kann es dann tun. Und da können wir jetzt auch vielleicht mal zwei Romane schon nennen, die wir auf jeden Fall bringen werden, auf jeden Fall. Das eine ist Die Dame in Weiß von Helmut Schulz, den wir ja als Erzähler in der Meanderreihe schon hatten. Und das zweite ist eine Entdeckung, wo ich mich als Germanistikstudent, der du ja nicht bist, nie war, schon frage, wie es an mir vorbeigehen konnte. Ich habe natürlich von Elisabeth Langgässer Dinge gelesen, aber ausgerechnet die beiden Stücke über die Ruhrbesatzung durch die Franzosen nicht grenzebesetztes Gebiet. Und ich las das auf im Grunde literarische Empfehlung eines alten Professors, bei dem ich auch studierte, dem Helmut Kiesel, der die ganzen Jüngerbände im Moment rausgibt und diese Briefwechsel. Und der hat ein Buch über Literatur zwischen 1918 und 1933 geschrieben, in dem wir natürlich intensiv lesen, um neue Bücher zu entdecken. Und da ist dieses Langgässer-Buch geschildert, ist gelesen, bin hin und weg davon, völlig irrer Ton. Das wird eins dieser neuen Bücher sein. Und dann Die Dame in Weiß und eventuell eben ein weiterer Albert Wasch, eventuell eben ein weiterer Gilbert, die Larissa, die bei mir schon auf dem Schreibtisch liegt. Ja. So fressen wir uns vor. Ja. Und ich glaube, zum Abschluss kann ich sagen, wenn Sie wissen wollen, was uns wirklich Freude bereitet, ja, dann ist es dieses ganze politische Drecksgeschäft nicht unbedingt. Ja. Das historische und das politische Buch ist schon notwendig, aber wirklich Freude, wirkliche Freude machen uns die literarischen Entdeckungen und Werke. Und das ist wie die Neuerfindung des Verlags seit 2-3 Jahren. Ja. Du würdest jetzt...